So, ich hoffe, ihr hört mich alle. Ja. Dann auch einmal von meiner Seite aus einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Es geht heute weiter. Ich schätze hier mal, ihr wisst ungefähr wo, könnt es einsortieren. Wir sind immer noch in 3. Mose. Da werden wir wohl auch noch ein bisschen bleiben. Weil ich wohl ein bisschen mal auf die Bremse trete. Ich habe letztes Mal 3 Kapitel am Stück durchgenommen. Das war ein bisschen knackig, deswegen bleiben wir heute mal bei einem. Weiß nicht, ob ihr euch noch an das letzte Thema erinnert. Es waren die Kapitel 18, 19 und 20. Das sind die moralischen Reinheitsgebote, die wir angesprochen haben. Und da ging es besonders um die Heiligung im Alltag, die dort angesprochen wurde. Und am Anfang eines jeden Abschnittes im 3. Buch Moses, also nicht unbedingt Kapitel, aber Sinnabschnitt, steht da am Anfang: Rede zu den Kindern Israels. Ja, da sagt sagt Gott zu Mose: Rede zu den Kindern Israels. Der Adressat ist klar: das Volk Israel. Jedoch im Kapitel 21 und 22 wendet sich Gott plötzlich an eine andere Gruppe. Ich rede jetzt hier zwar von Kapitel 21 und 22, aber ich werde heute nur das Kapitel 21 einmal durchgehen. Und wir lesen eben in beiden Kapiteln am Anfang, nämlich ganz konträr zu all den anderen Abschnitten im 3. Buch Mose: Und der Herr sprach zu Mose: Rede mit den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen. Und wiederum in Kapitel 22: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu Aaron und seinen Söhnen. Gott wendet sich an die Priester des Volkes, an eine besondere Gruppe mit einer besonderen Aufgabe, eine Gruppe mit einem Privileg. Wenn das letzte Thema die Überschrift trug Heiligung im Alltag, dann könnte die Überschrift für die Kapitel 21 und 22 lauten: Heiligung im Dienst. Aber bevor wir uns so richtig reinstürzen in das Thema, möchte ich erst einmal ein paar Verse aus 1. Timotheus lesen. Ich finde es wichtig, dass, wenn wir das Gesetz lesen, wir verstehen oder verstanden haben, welche Bedeutung das Gesetz für uns heutzutage hat, für uns Christen. Und ich finde, Paulus fasst das in diesem Brief sehr schön zusammen. Das 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 5 bis 9 lese ich einmal vor. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkünden und als gewiss hinstellen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es gesetzmäßig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist. Das Gesetz ist gut, wenn man es gesetzmäßig bzw. richtig anwendet und berücksichtigt, dass einem Gerechten, also einem Gläubigen, einem Geretteten, kein Gesetz auferlegt ist. Wie wendet man das Gesetz richtig an? Indem man sich das Ziel des Gesetzes vor Augen hält. Das lesen wir in Vers 5. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und so muss es ausgelegt werden, das ganze Gesetz. Auf die Liebe hin und immer mit dem Wissen, dass es uns nicht auferlegt ist. Jetzt hat Jesus uns dazu aufgerufen, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben sollen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und dass wir unseren Nächsten lieben sollen, wie uns selbst. Und ich denke, da ist es nicht schlecht, mal einen Blick in ein Gesetz zu werfen, was genau davon redet, um zu schauen, was es darüber sagt. Ja, ich hatte gerade eben angesprochen, dass wir hier eine kleine Personengruppe haben, die ein Privileg hatten. Gott redet zu den Priestern. Und die Priester standen im direkten Dienst Gottes. Sie haben die Opfer dargebracht, sie haben gelehrt, sie haben das Haus Gottes gepflegt und all die Dienste, die darin zu verrichten waren, erledigt. Sie sollten das Volk heiligen und es vor Gott vertreten. Dafür waren sie von Gott berufen und dafür waren sie abgesondert. Sie hatten ein besonderes Privileg und damit aber auch eine besondere Verantwortung. Es waren sozusagen die geistlichen Leiter im Volk. Gott gibt einer kleinen Gruppe von Menschen das Privileg und die Verantwortung, die Menschen geistlich zu führen, sie zu lehren, ihnen das Gesetz auszulegen und die Liebe und Gerechtigkeit unter dem ganzen Volk voranzubringen. Aber so wie sie dieses besondere Vorrecht hatten, so müssen sich geistliche Leiter sich auch in einer besonderen Art und Weise vor Gott verantworten. Jakobus sagt dazu in Kapitel 3, Vers 1, werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Oder ein strengeres Urteil empfangen werden. Steht in Jakobus 3, Vers 1. Geistliche Leiter stehen immer in der Gefahr, in Heuchelei zu geraten. Was geschieht, wenn sie etwas predigen, was sie selbst nicht einhalten oder woran sie sich selbst nicht halten? Und so sind geistliche Leiter, wie zum Beispiel die Priester damals, zu einem höchsten Standard, ja, zu einem höchsten moralischen Standard aufgerufen. Sie sind ein Vorbild. Jetzt denken wir, wenn wir die Wörter Priester, Prediger, geistlicher Leiter hören, dann denken wir vielleicht direkt an unsere Gemeindeleiter oder an die Prediger, die wie wir hier vorne stehen. Aber der Begriff geistlicher Leiter geht doch weit darüber hinaus. Leitest du die Kinderstunde am Sonntag? Dann bist du ein geistlicher Leiter. Leitest du die Jugend? Dann bist du ein geistlicher Leiter. Leitest du die Bibelstunde am Freitag? Dann bist du ein geistlicher Leiter. Bist du Vater in der Familie? Dann bist du ein geistlicher Leiter. Leitest du einen Freund zum Glauben? Dann bist du ein geistlicher Leiter. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 und 10 erfahren wir Folgendes über uns. Da sagt Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid, und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Gott bezeichnet seine Gemeinde als ein königliches Priestertum. Wir haben die gleichen Aufgaben wie die Priester zur Zeit des Bundes, des alten Bundes. Wir haben das Privileg und die Verantwortung, die Menschen um uns herum geistlich zu führen, sie zu lehren, ihnen das Wort auszulegen und die Liebe und Gerechtigkeit im Kreise unseres Nächsten voranzutreiben. Wir sollen ein Vorbild sein. Deswegen, auch wenn du in der Gemeinde nicht unbedingt mit einem oder offiziell mit einem Dienst der Leiterschaft betraut bist, hat dir Gott heute etwas mitzuteilen. Denn auch du bist Teil des königlichen Priestertums. Und auch du hast dadurch eine Vorbildfunktion. Also gehen wir es an. Kapitel 21 ist heute dran. Man könnte diesem Kapitel die Überschrift geben, ein heiliger Diener. Zugegeben, das Kapitel 21 ist nicht so ganz durchsichtig. Ich hatte auch ein bisschen meine Probleme, da irgendwie eine Struktur zu finden, aber sie ist da. Das Wichtigste ist, wenn wir dieses Kapitel betrachten, dass wir uns immer vor Augen halten, dass die Priester diese Gebote bekommen haben, weil sie immer im Vordergrund standen. Sie hatten eine große Vorbildfunktion. Das Kapitel 21 beschreibt einen vorbildlichen Diener Gottes. Und es werden dabei drei wichtige Punkte im Leben eines geistlichen Leiters angesprochen. Und am Ende des Kapitels folgt noch einmal eine grundsätzliche und wichtige Voraussetzung, um überhaupt zum Dienst zugelassen zu sein. Ja, diese drei Punkte werden an alle Priester gestellt. Was wir allerdings finden, ist, dass der Hohepriester in manchen Teilen immer noch eine kleine Verschärfung hatte. Der musste immer noch ein paar extra Regeln einhalten. Werden wir aber auch noch uns drum kümmern, warum das so ist. Ja, das erste Gesetz finden wir in Kapitel 21, die Verse 1 bis 4, und ich werde die einfach mal vorlesen. Und der Herr sprach zu Mose, rede mit den Priestern, den Söhnen Aarons, und sprich zu ihnen. Ein Priester soll sich nicht wegen eines Toten unter seinem Volk verunreinigen, außer wegen seines nächsten Blutsverwandten, der zu ihm gehört, wegen seiner Mutter, wegen seines Vaters, seines Sohnes, seiner Tochter, wegen seines Bruders und wegen seiner Schwester, die noch eine Jungfrau ist, die ihm nahesteht, weil sie noch keines Mannes Frau gewesen ist. Ihretwegen darf er sich verunreinigen. Als ein Hochgestellter unter seinem Volk soll er sich nicht verunreinigen, damit er sich nicht entweiht. Und die hohepriesterliche Verschärfung lesen wir dann noch in den Versen 10 bis 12. Hier geht es auch genau um das Gleiche, um die Unreinheit bei dem Kontakt mit Toten. Derjenige aber, der Hohepriester ist, unter seinen Brüdern, auf dessen Haupt das Salböl gegossen wurde und dem man die Hand gefüllt hat, damit er die heiligen Kleider anziehe, der soll sein Haupt da nicht wirr hängen lassen und seine Kleider nicht zerreißen. Er soll auch zu keinen Toten kommen, auch um seines Vaters und seiner Mutter willen soll er sich nicht verunreinigen. Er soll aus dem Heiligtum nicht hinausgehen, noch das Heiligtum seines Gottes entweihen, denn die Weihe des Salböls seines Gottes ist auf ihm. Ich bin der Herr. Okay, also ein Priester durfte nicht in den Kontakt mit einem Toten kommen, sofern er nicht zu seinem engsten Verwandtenkreis gehörte. Der Hohepriester allerdings sollte gar nicht mit irgendeinem Toten in Kontakt kommen. Nicht einmal mit seinen eigenen Eltern. Wir lesen, dass er seine Kleider nicht zerreißen sollte und seine Haare nicht wirr hängen lassen sollte. Beides war ein damaliger Ausdruck der Trauer. Die Priester sollten sich nicht wegen eines Toten verunreinigen, sie sollten sich nicht entheiligen, entweihen. Aber warum hat sich ein Priester entheiligt bzw. verunreinigt, wenn er mit dem Toten in Kontakt gekommen ist? In Römer Kapitel 6, Vers 23 erfahren wir, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Der Tod ist die Folge unserer Verfehlung, unserer Vergehen, unserer Sünde. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Der Tod ist ein Bild auf die Sünde. Und ein Priester hat seinen Dienst in der unmittelbaren Nähe Gottes verrichtet. Er war geheiligt durch Gott und bewegte sich in einer geheiligten Umgebung. Da war kein Platz für den Tod oder für die Sünde. In Gottes Nähe ist kein Platz für Tod oder für die Sünde. Und dem sollten wir uns bewusst sein. Sind wir Kinder Gottes, kann uns der Tod nichts mehr anhaben. Wir und die Menschen, die wir lieb haben, werden zwar sterben hier auf dieser Erde. Aber wir haben doch eine Hoffnung, oder? Die Frage ist, wie gehen wir mit dem Tod um? Es ist zwar traurig, wenn uns jemand verlässt und so durften die Priester um ihren Nahverwandten trauern, aber Hoffnungslosigkeit sollten sie dabei nicht ausstrahlen, denn wir haben eine Hoffnung. Wie könnten wir ein Vorbild sein, wenn wir keine Hoffnung leben oder keine Hoffnung haben? Ein geistlicher Leiter muss oder darf oder sollte keine Hoffnungslosigkeit verbreiten. Sehen die Menschen um uns herum, dass wir eine Hoffnung haben? Sehen die Menschen um uns herum, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat? Oder hat der Tod für uns das letzte Wort? Als ein geistlicher Leiter ist es deine Aufgabe, Hoffnung zu verbreiten. Die Hoffnung zu verbreiten, dass der Tod besiegt worden ist, dass es keinen Ausweg, dass es einen Ausweg gibt, dass es Rettung gibt. Wie ein Priester sich nicht an einem Toten verunreinigen durfte, so sollen wir uns nicht an der Hoffnungslosigkeit verunreinigen oder entheiligen. Wir stehen in Gottes Herrschaftsbereich und werden durch ihn geheiligt und abgesondert. Nun ist jetzt noch die Frage zu klären, warum der Hohepriester nicht einmal zu seinen Eltern durfte. Er durfte ja nicht einmal das Heiligtum verlassen. Nun, der Hohepriester stand an der Spitze des Priesterdienstes und er ist ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Und in Hebräer Kapitel 8 lesen wir, Kapitel 8, Vers 1 bis 5. Die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Denn jeder Hohepriester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Daher muss auch dieser etwas haben, was er darbringen kann. Wenn er sich nämlich auf der Erde befände, so wäre er nicht einmal Priester, weil hier die Priester sind, die nach dem Gesetz die Gaben opfern. Diese dienen einem Abbild und Schatten des Himmlischen, gemäß der göttlichen Weisung, die Mose erhielt, als er die Stiftshütte anfertigen sollte. Achte darauf, heißt es nämlich, dass du alles nach dem Vorbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Hebräer 8, Vers 1 bis 5. Der Hohepriester war ein Abbild unseres Herrn Jesus. Und wir lesen über Jesus, zum Beispiel in Lukas Kapitel 2, Vers 48 bis 50. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, das war die Geschichte, kurz zur, zur Vorgeschichte, wo Jesus mit seiner Familie zum Tempel gegangen ist und sie dann im Anschluss wieder zurückgewandert sind, aber er im Tempel geblieben ist. Ich denke, ihr könnt es einordnen. Und die sind dann halt auch irgendwann wieder zurück nach Jerusalem und sahen ihn dann im Tempel sitzen. Und ab da geht es dann los. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus hatte schon von Kindesalter das Verlangen, im Heiligtum bei seinem Vater zu sein. Er wollte das Heiligtum gar nicht verlassen. Und er stellte sich voll und ganz in den Dienst seines Vaters. Wir lesen auch nicht, dass Jesus über Tote klagte. Warum? Weil die Hoffnung in ihm zur Vollendung gekommen ist. Er wusste, dass er den Tod überwinden wird. Er wusste, dass es Hoffnung gibt. Und deswegen hat er nicht getrauert. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, das spricht er selbst. Und Hoffnungslosigkeit war ihm fremd. Ein geistlicher Leiter braucht Hoffnung und er muss sie weitergeben. Der Tod ist besiegt und er hat keine Macht mehr über die, welche ihm nachfolgen. Ja, wenn wir weiterlesen in Vers 5 und 6, im dritten Buch Mose, finden wir nämlich das nächste Gesetz. Und dieses Gesetz galt gleichermaßen für den Priester als auch für den Hohepriester, weil wir hier eben keine Verschärfung finden. 3. Mose, Kapitel 21, Verse 5 und 6. Sie sollen sich keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch den Rand ihres Bartes stutzen, noch an ihrem Fleisch Einschnitte machen. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und den Namen ihres Gottes nicht entweihen, denn sie opfern die Feueropfer des Herrn, das Brot ihres Gottes, und sie sollen heilig sein. In dieser Textstelle geht es um weltliche Bräuche. Die Heidenvölker um Israel haben solche Dinge getan. Hintergrund waren oft Rituale und Traditionen mit einem dämonischen Hintergrund. Die Priester sollten sich daran nicht verunreinigen. Sie sollten alleine auf ihren Gott vertrauen und nur an ihn und seine Verheißungen glauben. Auch hier müssen wir wieder die Vorbildfunktion des Priesters betrachten. Ein Priester, der solche Dinge tat, wurde von anderen gesehen. Es hätte den Anschein erwecken können, selbst wenn er es nicht aus diesem Grund gemacht hat, aus diesen heidnischen Bräuchen, dass er an heidnische Götter glaubt und sie anbetet. Ich glaube, ihr könnt euch gut vorstellen, was das für eine Wirkung auf das Volk hatte. Und genauso müssen wir aufpassen. Sehen die Menschen in uns den klaren Glauben an den Herrn Jesus? Oder kann es den Anschein erwecken, dass wir andere Götzen in unserem Leben nachlaufen? Haben wir einen geteilten Glauben? Als geistlicher Leiter musst du dich fragen, ob dein Nächster vielleicht dich auch noch an anderen Altären opfern sieht. Stehst du an dem Altar des Geldes? Vielleicht an dem Altar der Arbeit? An dem Altar der Lebensfreude? An der Selbstbestimmung? Oder stehst du an dem Altar deines Hobbys? Und da gibt es noch viele, viele mehr. Es gibt viele Götzen, denen die Menschen dieser Welt dienen und opfern und meinen, dabei frei zu sein. Glaubst du, dass Jesus in der Lage ist, deine Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen? Oder suchst du deine Erfüllung in der Welt, in weltlichen Bräuchen oder Gewohnheiten? Wir sollen uns an diesen Bräuchen nicht beteiligen und unser Vertrauen, unseren ganzen Glauben auf Jesus richten. Glauben wir daran, dass Jesus es ist, der unsere Bedürfnisse stillt? Oder leiden wir an einem mangelnden Glauben? Ein Priester sollte sich nicht mit weltlichen Bräuchen entweihen oder entheiligen. Er sollte ganz und ungeteilt seinem Gott vertrauen. So sollen auch wir uns nicht mit einem Mangel an Glauben entweihen und uns so unfähig zum Dienst machen. Ein geistlicher Leiter braucht einen ungeteilten Glauben, um diesen heiligen Dienst auszuführen. Das nächste Gesetz steht in den Versen 7 bis 9. Und hier finden wir dann wieder eine hohepriesterliche Verschärfung, so wie ich es nenne, in den Versen 13 und 15. Ich lese sie einmal vor. Sie sollen keine Hure oder Entehrte zur Frau nehmen, noch eine von ihrem Mann Verstoßene. Denn der Priester ist seinem Gott heilig. Du sollst ihn für heilig achten, denn er bringt das Brot deines Gottes dar. Er soll dir heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. Und wenn die Tochter eines Priesters sich durch Unzucht entweiht, so entweiht sie ihren Vater, sie soll mit Feuer verbrannt werden. Und dann die hohepriesterliche Verschärfung in Vers 13 bis 15. Der Hohepriester, er soll eine Jungfrau zur Frau nehmen. Eine Witwe oder eine Verstoßene oder eine Entehrte oder eine Hure soll er nicht nehmen, sondern eine Jungfrau aus seinem Volk soll er zur Frau nehmen, damit er seinen Samen nicht entweiht unter seinem Volk, denn ich, der Herr, heilige ihn. Ja, in diesen Versen geht es um das Eheleben der Priester. Die Ehe ist die intimste Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen, zwischen Mann und Frau. Nirgendwo lernt man die dunkelsten Ecken eines Menschen besser kennen als in einer Ehe. Sie ist herausfordernd in allen Belangen, aber auch unglaublich belohnt. In der Ehe lernen wir, wenn wir sie nach Gottes Gedanken angehen, einen Menschen bedingungslos zu lieben. Mit allen seinen Macken, Fehlern und Herausforderungen. Als geistlicher Leiter waren die Priester dazu angehalten, eine einwandfreie Ehe zu führen. Als geistlicher Leiter sollten sie dem Volk vorleben, was bedingungslose Liebe ist. Dafür braucht es aber eine gute Grundlage. Und Unzucht und ehebrecherisches Verhalten ist keine gute Grundlage. Davon sollten sie sich fernhalten. Ihre Ehe sollte die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk widerspiegeln. Aber der Priester sollte auch aufpassen, dass die Unzucht nicht in seine eigene Familie Einzug erhielt. Wir lesen in Vers 9 die erdrückende Strafe, wenn Unzucht in seiner Familie gefunden wurde. Das war die Tochter, wenn sie Unzucht getrieben hat, dann sollte sie mit Feuer verbrannt werden. Der Priester wurde durch die Unzucht seiner eigenen Tochter entweiht. Das Verhalten der eigenen Kinder wirft immer auch ein Licht oder ein Schatten auf die Eltern. Und so kann ein Kind seinen Eltern große Ehre und große Schande bereiten. Steht schon in Sprüche Kapitel 10, Vers 1. Ein weiser Sohn macht seinem Vater Freude, aber ein törichter Sohn ist der Kummer seiner Mutter. Paulus selbst sagt im 1. Timotheusbrief Folgendes. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 bis 4. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst oder eben nach diesem geistlichen Leiterdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lernen, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, das ist wichtig, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung und hält mit aller Ehrbarkeit. Ein Priester musste seiner Familie gut vorstehen und sie mit Liebe und Besonnenheit führen und leiden. Ein geistlicher Leiter muss mit bedingungsloser Liebe erfüllt sein. Wir dürfen uns nicht mit Unzucht und Lieblosigkeit entweihen und uns damit unfähig zum Dienst machen. Ja, jetzt bleibt noch zu klären, warum der Hohepriester hier wieder verschärfte Gesetze hatte. Im Gegensatz zum Priester durfte er auch keine Witwe heiraten. Es steht sogar explizit da, dass er eine Jungfrau heiraten sollte. Das Amt des Hohepriesters wurde vererbt und sollte in der Linie Aarons bleiben. Es war eine gesetzliche Anordnung. Dadurch, dass der Hohepriester ausschließlich eine Jungfrau heiraten durfte, wurde sichergestellt, dass das Amt des Hohepriesters nicht die Linie wechselte. Weil seine Frau das Kind eines anderen Mannes zur Welt gebracht hat, zum Beispiel. Ja, hier sehen wir einfach den ganz praktischen Nutzen hinter diesem Gesetz. Aber wir haben auch hier ein Bild auf Jesus und seine Gemeinde. Hier ist wieder die Symbolik zu sehen. Die Ehe ist ein Bild auf die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Er ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Können wir in 2. Korinther 11, Vers 2 lesen. Dort sagt Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführe. Die Gemeinde wird mit einer reinen Jungfrau verglichen. Ich habe mir allerdings oft die Frage gestellt, hat die Gemeinde wirklich jungfräuliche Eigenschaften? Besteht die Gemeinde nicht aus Verstoßenen, Entehrten und geistlichen Ehebrechern? Also genau das, was der Hohepriester nicht heiraten durfte? Lesen wir mal in Epheser 5, Vers 27. Ab Vers 25 bis 27. So. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos war. Er reinigt uns von unserer Schuld in einer Art und Weise, als wäre sie nie geschehen. Damit wir dastehen als heilig, gereinigt, ohne Flecken und Runzeln oder Ähnliches. Ist das nicht wunderbar? All die Fehler, die wir so gerne wieder rückgängig machen würden, es aber nicht können. All die Schuld, die wir angehäuft haben, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir Schaden angerichtet haben, wo wir tiefe Wunden hinterlassen haben, alles so, als wäre es nie geschehen. Heilig, gereinigt, ohne Flecken und Runzeln oder Ähnliches. Ja, und in anderen Textstellen heißt es auch oft, dass wir uns nicht mehr schämen brauchen. Ich finde dieses Bild einfach herrlich. Und es zeigt von einer alles vergebenen Liebe. Dieses Bild sollten die Priester tagtäglich leben. Sie sollten ein Vorbild für das Volk sein. Und so sollen auch wir als geistliche Leiter diese bedingungslose Liebe leben. Nun sind es aber Glaube, Liebe, Hoffnung. Die größte aber davon ist die Liebe. 1. Korinther 13, Vers 13. Diese drei Punkte finden wir in dem Gesetz wieder. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und wenn wir uns das Kapitel 13 in 1. Korinther anschauen und auch die Kapitel vorher und nachher, dann geht es hier um geistliche Gaben. Und die Korinther haben sich ja oft damit gebrüstet, mit ihren geistlichen Gaben. Und Paulus sagte, das ist eigentlich alles gar nicht so wichtig, wonach ihr strebt. Das Wichtigste, wonach ein geistlicher Leiter streben sollte, ist Glaube, Liebe und Hoffnung. Und alles andere ist zweitrangig. Das sind die drei Tugenden eines Diener Gottes, eines Priesters, eines geistlichen Leiters. Wir brauchen einen ungeteilten Glauben, eine echte Hoffnung und bedingungslose Liebe. Davon redet das Gesetz. Wir sollten uns nicht an einem mangelnden Glauben oder an einer mangelnden Hoffnung oder an Lieblosigkeit verunreinigen, sodass wir unfähig zum Dienst werden. Ja, dann gibt es aber noch einen letzten kleinen oder etwas größeren Abschnitt im dritten Buch Mose. Und hier wird einmal eine generelle Voraussetzung zum Dienst beschrieben, wie ich finde. Dritte Mose, ab Vers 16, ja dann bis zum Ende. 3. Mose, Kapitel 21, ab Vers 16 bis zum Ende. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu Aaron und sprich, sollte jemand von deinem Nachkommen in ihren künftigen Geschlechtern mit irgendeinem Gebrechen behaftet sein, so darf er nicht herzunahen, um das Brot seines Gottes darzubringen. Nein, keiner, an dem ein Gebrechen ist, soll herzunahen, er sei blind oder lahm oder habe eine gespaltene Nase oder ein Glied, das zu lang ist. Auch keiner, der einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat. Auch kein Buckliger oder Zwerg oder einer, der einen Fleck auf seinem Auge hat oder die Krätze oder Flechten oder einen zerdrückten Hoden. Wer nun von dem Samen Aarons, des Priesters, ein Gebrechen an sich hat, der soll nicht herzunahen, um die Feueropfer des Herrn darzubringen. Er hat ein Gebrechen, darum soll er nicht herzutreten, um das Brot seines Gottes darzubringen. Doch darf er das Brot seines Gottes essen, vom Hochheiligen und vom Heiligen. Aber zum Vorhang soll er nicht kommen, noch sich dem Altar nahen, weil er ein Gebrechen hat, damit er mein Heiligtum nicht entweiht, denn ich, der Herr, heilige sie. Und Mose sagt es Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israels. Ein Mensch mit einem Gebrechen bzw. einer Behinderung oder Unreinheit durfte das Amt eines Priesters nicht ausführen. All diese aufgeführten Gebrechen, Behinderungen und Unreinheiten waren Zeichen des Todes und der Sünde. Das heißt nicht, dass diese Person eine Behinderung hat, weil sie gesündigt hat oder seine Eltern, das wäre eine falsche Auslegung. Hier ist ein symbolisches Bild. dass es zu deuten gilt. Und ich denke, hier geht es um einen Menschen, der zwar zu Gott gehört, also er war eigentlich in der Linie des Priesters, aber er lebt in Sünde. Er ist rein von seiner Abstammung ein Priester, aber seine Gebrechen, seine Behinderung, seine Unreinheit, welche alle für die Sünde stehen, disqualifizieren ihn für den Dienst. Gott versorgt ihn, er gibt ihm seinen Anteil zum Leben. Trotz der Sünde versorgt er ihn mit allem, was er zum Leben braucht. In Vers 22 lesen wir das. Aber er ist ungeeignet zum Dienst. Ein Mensch, der in Sünde lebt, wird andere nicht geistlich führen können. Jesus sagt einmal im Matthäus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 14 über die Pharisäer: Lasst sie, sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, so werden beide in die Grube fallen. Matthäus 15, Vers 14. Die Pharisäer lebten in schwerer Sünde, maßen sich aber an, andere zu lehren. Und so bekamen sie von Jesus dieses vernichtende Urteil. Ein Christ, der in Sünde lebt und andere anleiten möchte, ist wie ein Pharisäer, ein blinder Blindenführer. Und es werden beide fallen. Das sagt die Bibel. Ja, zum Abschluss einfach mal noch ein bisschen zusammenfassen. Kann man hier sagen, Gott ruft dich zum Dienst. Da, wo du stehst, in deiner Familie, in der Gemeinde, vielleicht unter deinen Freunden. Er möchte, dass du deine geistliche Verantwortung übernimmst. Dass du wächst im Glauben und dich nicht von den Bräuchen dieser Welt beherrschen lässt. Dass du wächst in der Hoffnung auf eine wunderbare Zukunft und dich nicht von der Angst vom Tod beherrschen lässt. Dass du wächst in der Liebe zu deinem Nächsten und zu Jesus und dich nicht von geistlicher Unzucht und Gleichgültigkeit beherrschen lässt. Und wenn du noch in deiner Sünde lebst, dann bring sie ans Kreuz und vertraue darauf, dass Jesus dich verändern wird. Dass er dich gestalten wird, sodass du eines Tages vor ihm stehst, heilig und tadellos, ohne Flecken und ohne Runzeln. Amen. Ja, ich würde noch einmal beten. Vater, ich danke dir, dass du uns auserwählt hast als dein Volk, Herr. Abtrünnig, geistliche Ehebrecher, wie die Bibel es sagt, wollten von dir nichts wissen, aber du hast dich doch unserer angenommen und hast uns mit einer wirklich sinnstiftenden Aufgabe betraut, Herr. Wir dürfen Diener des Höchsten genannt werden, Herr, und dürfen diesen Dienst der geistlichen Leiterschaft antreten. Herr, du gibst uns oft Menschen ja, in unsere Hand, dass wir sie lehren, dass wir ihnen beibringen, was du getan hast, Herr, ihnen dein Wort auslegen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns alle, die wir hier stehen, dabei hilfst, diesen Dienst auszuführen in aller Liebe, im Glauben und mit ja, dieser wunderbaren Hoffnung, die du uns gibst. Herr, ich danke dir, dass du dieses Wort schon seit Jahrtausenden festgelegt hast, festgeschrieben hast und es sich nicht verändert hast, Herr. Dass es gleich bleibt und ja, egal wie weit die Zeit voranschreitet, dein Wort bleibt in Ewigkeit. Ich danke dir dafür. Amen.